Darunter alle Würdenträger, die ja schon so ausführlich begrüßt worden sind. In einer Zeit, wo sich sehr viele nach einer Auferstehung der politischen Mitte in diesem Land sehnen, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, einen aus der wissenschaftlichen politischen Mitte zu ehren und dann noch dazu die Laudatio von einem halten zu lassen, der sich auch der offenen Mitte der Kirche verpflichtet weiß. Ich will Ihnen diese Persönlichkeit Wolfgang Matzal, jetzt muss ich mir überlegen, ob ich immer Sie oder Du sage, ich glaube, ich sage immer einfach Du, weil das ist schon sehr lange der Fall, in drei markanten Positionen kurz darstellen. Erstens einmal, er ist wirklich ein international anerkannter Forscher und Lehrer im universitären Bereich. Im wissenschaftlichen Bereich. Zum Zweiten, er ist natürlich ein herausragender Familienforscher, auch wieder nicht nur österreichisch, sondern international. Und was in diesen Tagen der Bewegung in ganz Europa ganz unverzichtbar und unentbehrlich ist, mein dritter Punkt, dass auch seine arbeits- und sozialrechtlichen Fähigkeiten in dieser Zeit unentbehrlich sind geradezu. Ich habe dann ein kleines Zwischenspiel vorbereitet, es hängt von der Zeit ab, ob ich das noch schaffe. Und dann schließlich möchte ich etwas sagen, dass Wolfgang Matzal wirklich ein sehr engagierter Katholik ist, was vielleicht in einem solchen Raum so unüblich ist, dass man das sagt, aber nachdem Herr Präsident Kukatzka so genial vorgespurt hat, geniere ich mich nicht. Also erstens, diese Bildungskarriere, sie war geradlinig und steil. Sie begann übrigens, was moderne Bildungsforscher ja sehr freut, im Übungskindergarten. Und zwar in der kleinen Klasse, 1962 bis 65. Wenn man sich vorstellt, das war gerade die Zeit des Konzils. Volksschule in der Stadt Wien, WG 19, in der Gymnasiumstraße, Rechtswissenschaften, studiert dann an der Universität Wien, 77 bis 81. Dann in Bayreuth, das ist vielleicht ganz gut, dass man aus dem Ausland zurückkehrt als Österreicher, das weiß ich. Wenn man immer nur in Österreich war, ist man nur eine halbe Nummer. 81 promoviert, macht dann das Gerichtsjahr, wird Lehrbeauftragter, habilitiert sich 91. Und das ist natürlich sensationell, weil das heute gar nicht mehr so leicht ginge, eine Ausberufung. Ein Jahr später gleich auf den Lehrstuhl für österreichisches Arbeitsrecht und österreichisches Sozialrecht. Es wurde schon darauf hingewiesen, dass das Fach Medizinrecht auch zu deinen Schwerpunkten. Schwerpunkten kennt, Recht in der Medizin, komme dann an einem anderen Punkt noch darauf zurück. Darüber hinaus aber, glaube ich, ist es auch noch einmal wirklich wichtig zu erwähnen, dass du im oberösterreichischen Think Tank Academia Superior bist, den ich sehr schätze und der meines Erachtens eine interessante Gruppe von Menschen versammelt, um ein wenig vorauszudenken, was in der österreichischen Gesellschaft ansteht in der nächsten Zeit. Du hast in den letzten Jahren auch sehr viel zum internationalen Ruf der Universität Wien beigetragen. Da muss erwähnt werden, die langjährige Kooperation zwischen der Universität Wien und der Kyoto State University in Tokio. Kyoto State University. Und da sind eine Reihe interessanter Publikationen herausgekommen, Working Papers, dann in Buchform, Österreich, Japan, Gesellschaft und Recht im Wandel und normative Dimensionen. Was mich natürlich zurzeit sehr interessieren würde, ob dank dieser Brückenschläge aus Japan, das nennt Dominik Moise a Continent of Hope, ob da etwas zurückkommt nach Europa in einen Kontinent of Fear nennt. Und wenn man im Gedächtnis hat, noch einmal Roosevelt, der sagt, the only thing we have to fear is fear itself. Dann ist diese Lage eines Kontinents auf 4 meines Erachtens schon ganz wichtig. Das sage ich als einzigen politischen Satz dazwischen, weil ich bei dem Reicher, der Pfingstgespräch, ich glaube schon, meinen guten Freund Bürdinger ein wenig mehr infizieren konnte, ob das Machtzeichen der ÖVP in Zukunft nicht anstelle der Politik der Angst, das könnte man dem Konkurrenten überlassen, eine Politik des Vertrauens wäre. Und ich treffe immer wieder Leute, die eine solche Politik des Vertrauens sich im Land wünschen. Recht in der Medizin hat deswegen auch eine große Bedeutung, auch mit Günter Birk dann gute Kooperationen mit der Theologischen Fakultät, weil schon die Frage sich immer häufiger stellt, wenn man immer mehr fachlich kann in der Medizin, kann man das auch alles machen, was man kann? Ich glaube, das ist eine Gretchenfrage. Und seitdem wir den Zugriff zum Zellkern und zum Atomkern können, ist diese ethische Frage gewaltig. Weil wir haben in beiden Fällen beim Atomkern zumindest unser Lehrgeld schon bezahlt. Wer würde eben auch beim Zugriff auf den Zellkern noch bezahlen? Also ich muss sagen, ich bin ja sonst politisch ein Positivist, ich halte viel mehr möglich als stattfindet, aber in der Frage bin ich ein radikaler Tutsiorist. Ich glaube, man müsste mehr Sicherheit einbauen in der Frage, ob alles, was technisch möglich ist, auch medizintechnisch, ob man das wirklich so machen kann. Zweiter Punkt, Wolfgang ist ein herausragender Familienforscher, aber das hat sich natürlich auch schon biografisch abgezeichnet, selber ein hervorragender Familienmensch, verheiratet seit 1983 mit der neben sitzenden wunderbaren Frau, sagt er immer, wenn ich mit ihm ein Interview mache über Ehe und Familie, sagt er, ich habe so tolles Glück gehabt, geborene Paare und Maria, drei Kinder, drei Enkelkinder, das ist schon viel heute über dem Schnitt. Gemeinsam dann auch, das ist nicht uninteressant, die Gründung von zwei Familiengruppen. Das interessiert mich als Pastoralgelobe natürlich sehr, dass über Familie nicht nur fachlich gearbeitet wird, sondern auch gelebt wird und auch Vernetzungen stattfinden, um Familien einen Entwicklungsprozess einzubegleiten, und zwar nicht nur was den Glauben betrifft, sondern auch was das familiale Leben betrifft. Mitglied des Pastoralrates, auch dort weiß ich aus den Protokollen, die ich manchmal lese, diese Frage der Verbindung des beruflichen und familialen Lebens, das ist für die kirchliche Situation ein gar nicht so leichtes Thema eigentlich, weil wir hier auch dann manchmal Sperren haben, wo wir ein wenig über den Schatten springen müssen. Mitglied der Kurde des katholischen Leinenrates. Was mich natürlich persönlich freut, weil ich Gründungsmitglied des Österreichischen Instituts für Familienforschung gewesen ist, dass das jetzt in deinen hervorragenden Händen ist. Ich mag wirklich gerne denken an den Helmut Schattowitz, der für viele wahrscheinlich eine große, grandiose Figur in der österreichischen Familienlandschaft ist, lange Jahre mit ihm sehr befreundet und ich denke, er hat eine wunderbare Grundlagenarbeit gemacht. Und familienpolitisch kann man dir das Wort nie verbieten. Ich habe mir nur eine Stelle rausgesucht, weil ich finde es so markant, also nicht die Presse, sondern der Standard, im Gespräch mit Gerald John. Das Signal bedeutet, Kinder sind Nachteile. Und dann kritisierst du den Überstunden-Express, klagst gegenüber den Familien rücksichtslose Betriebe an und siehst klar, dass die Suche nach dem Traumpartner schwieriger geworden ist. Und im Interview sagst du auch viele Gründe, warum in Österreich so wenige Kinder sind. Sag das immer mit Heiterkeit dazu, wenn wir die niedrige Kinderzahl haben, weil ich ja in einer Geschlechterstudie dann gemerkt habe, dass auch die Migrantinnen der zweiten Generation, unsere Muslimas, nicht so viele Kinder haben, dass sie Europa niedergebären werden, sondern genauso wenig wie wir bereits, weil sie ja nicht mehr die Pensionssicherung über gezeugte Kinder betreiben. Das Zukunftsforum ist in guten Händen, das Modul Familie. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Wir sind ja auch sehr entlastet jetzt bei diesem Zukunftsforum, weil die innerkirchliche Thematik irgendwie vom Tisch ist, sage ich einmal, die Frage Scheidung und Wiedervereinigung. Das ist auf diesen Synoden, auch dank der Intervention von Kardinal Schönborn, außerordentlich gut gelöst. Aber was immer noch auf dem Tisch ist und wo wir auch innerkirchlich viel zu wenig hinschauen, aber es ist ein Spitzenthema auch bei dir, es ist ein leitsensibles Dokument, Amoris Laetitia, da geht es nicht nur um die schönen Themen von Ehe und Familie, und da geht es um die Frage, wie die Familien in den verschiedensten Kulturen auch sehr bedroht leben. Also ich kann mich noch gut erinnern, dass ja ganz Bischöfe dann in ihrer Eingabe an die Familiensynode geschrieben haben, aber das kennst du wahrscheinlich von Japan her, wieder diese schwierige Situation, dass es für viele junge Leute einfach deswegen schon keine Möglichkeit gibt, eine Familie zu gründen, schreiben die Bischöfe, weil die Familienschließfächer in diesen Riesenbauten so klein sind, dass du nicht mit Familie drinnen leben kannst. Also wir haben Probleme mit der Sakramentenzulassung, die haben Probleme, ob man überhaupt heiraten kann, aus ökonomischen und sozialen Strukturen. Oder Philippinen, Mexiko, dass die Väter im Ausland sind wegen der Arbeit. In Afrika AIDS und Polygamie, das ist eine auslaufende Kulturform von Generativität und Geschlechterbeziehungen. Aber die Alternative dazu ist dort auch noch nicht so klar. Und wir sehen, dass wir weltweit, international jetzt Familientheorie machen, unglaublich diversifiziert in den eigenen Kulturen nachschauen müssen, wie das geht. Dann auch sehr dankbar natürlich, dass du in meiner Hommage an Papst Franziskus mit dem Titel Auslaufmodell, das ist ein bisschen hinterhältig das Wort, weil das Schiff der Kirche eben auslaufen soll, heißt das, du ein Interview gegeben hast, wo der Schwerpunkt war, warum sind diese Gefüge von Mann und Frau so instabil geworden heute? Und dein breiter Zugang zu dieser gar nicht einfachen Thema, das hat mich sehr begeistert, weil ich glaube, und habe gelernt zu haben auch daraus, dass wir in der Kirche viel zu schnell diese schwierigen Themen der Familie moralisieren. In Wirklichkeit sind sie oft sozioökonomische, berufsgeschichtliche Gründe, die die Leute hindern, das zu leben, was sie gerne leben möchten, nämlich eine lebenslange Ehe und Familie. Dritter Punkt, ich glaube, du bist in diesem Jahr auch ein unentbehrlicher Arbeits- und Sozialrechtler, gerade auch durch die Herausforderung, durch die Schulzuwendung. Herr Klubobmann, der Badka hat das auch schon angedeutet. Ich glaube, dass man hier sehr viel nachdenken muss, wie das geht. Ich kann mich nur, das möchte nur als kleinen Tupfen hier erzählen. Bei einer Tagung in Grün hat der ehemalige Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Herr Bergner, erzählt von 300 Familien, die in Polen aufgenommen waren. Die anderen Asyl bekommen. Also es ist ja nicht so, dass Polen überhaupt niemand aufnimmt, weil es sehr starke auch kirchliche Netzwerke gibt, die sich durchaus an den Papst annähern und Leute aufnehmen. 300 Jahre haben wir es wieder bekommen und nach 6 Monaten waren alle in Deutschland. Die konnten nicht alle reisen. Aber schuld daran sind ja nicht die Flüchtlinge, sondern die Flüchtlinge sind jetzt eine Lesehilfe für dein Anliegen. Wie schaut es aus in Europa mit den Sozialsystemen? Warum haben wir einen derart krassen Widerspruch hier in Deutschland und dort Polen, dass einer, der ein bisschen Verstand und wir sagen die Leute immer auch hinter vorgehaltener Hand im Bierzelt, würde man heute sagen, ja? Also da, wo man angeblich ehrlich redet, aber auch ein bisschen grob, ja? Dass man sagt, ich verstehe das, dass die Leute aus Polen nach Deutschland gehen, vor allem, weil sie ja auch viele Leute zum Erhalten haben und sie mit den wenigen möglicherweise nicht auskommen. Ich habe auch mit Thüringer das ein bisschen diskutiert, ich verstehe den ökonomischen Druck, ich verstehe auch den Druck auf Wanda Badka, der sagt, es ist zu viel, wenn wir den Arbeitsmarkt nicht so dynamisieren können, dass sie Arbeit finden. Und ich glaube, und das war eben, weil der Chef von der Cobra auch dabei war, er sagt, wir dürfen diese zwei Themen nicht auseinandernehmen, nämlich die soziale Verlässlichkeit des Landes und die strategische, militärische, polizeiliche Sicherheit. Weil es könnte sein, dass wir am Schluss so wenig Mindestsicherung zahlen, dass wir die Leute in Kleinkriminalität zwingen. Das ist auch eine Position, die ich von dir kenne, und ich glaube, da muss man sehr gut Acht geben. Also das ist der dritte Punkt. Dann habe ich mir etwas vorgenommen zu sagen. Nein, doch, das muss ich noch sagen, weil was mir am meisten gefreut hat bei meiner Recherche war, im Internet habe ich da ein persönliches Credo gefunden. Erinnerst du dich noch dran? Ja. FWF, du hast Geld bekommen von denen und da muss man schreiben, was die eigenen Ideale sind. Und das gefällt mir schon sehr. Ausgangs- und Endpunkt jeder normativen Analyse muss ein reflektiertes und offen gelegtes Menschenbild sein. Ja, das glaube ich ist. Das ist jetzt wirklich christlich-soziale Tradition, dass der Mensch mehr zählt als die Kosten der Zahlen in Mazedonien, muss man einmal so sagen. Will man die Jurisprudenz nicht zum Spielball beliebiger Interessen reduzieren, statt sogar, muss sie vor dem Hintergrund einer Vorstellung vom Menschen und seiner Stellung im relevanten sozialen Gefüge gelegt werden. Und nur auf diese Weise kann man vermeiden, dass die Wertungen, die in jede rechtliche Beurteilung unvermeidlich einfließen, in die Beliebigkeit abgleiten. Ich finde das einen unglaublich starken Satz. Ich habe mich dann ein bisschen erkundig noch gemacht, was der Name Matze eigentlich bedeutet. Ich wollte das überspringen, aber ich sage das einfach, weil es sehr viel auch jetzt über deine Person noch äußert. Man soll eine Laudatio nicht nur für den Kopf machen, sondern auch eine kleine Spur für das Herz. Die Namensanalyse lese ich somber, düster, finster, traurig, so kenne ich die eigentlich weniger, aber das müssen Sie mehr beurteilen. Aber empfindlich, stark, reich und demütig, das sind so Eigenschaften. Wobei dann die Zahlenanalyse ist ein hebräisches Wort, an sich ein jüdischer Mädchenname, Matzal. Das, wenn man die Buchstaben dann liest, das kann man im Hebräischen machen, dann heißt das Herz, erfolgreich in der Wirtschaft, mutig und vorausschauend. Also das war jetzt nur das Zwischenspiel, der Auftakt zu meinem letzten Punkt. Wolfgang Matzal ist ein sehr engagierter Katholik. Für die heutige Ehrung die beste Voraussetzung. Und du machst dir eigentlich nie ein Hehl daraus, wo du stehst, auch weltanschaulich und religiös, das unterscheidet dich von manchen Politikern, wenn man nicht so genau mehr weiß, wo sie stehen. Aber du hast dennoch die Hand am Puls der Zeit. Deine Zeitdiagnose ist kantig und klar, aber das verwebst du auch, wenn ich so richtig sehe, mit einer sehr persönlichen Gläubigkeit, wenn man nicht gerade das Wort mystik strapazieren darf. Ich gebe dir, um das zu zeigen, anschließend noch einmal selber das Wort und zitiere aus deinem Beitrag in der Vorher vom 31.03.2016, wo du unter dem Titel Zukunftsangst und Heilsgewissheit geschrieben hast. Also das sind ja gewaltige soziale, politische, aber auch religiöse Themen, Heilsgewissheit. Und ich zitiere, lassen wir Schlagzeilen der letzten Tage Revue passieren. Terror in Brüssel, Istanbul in Lahore, Hunderte Tote im Irak, Tausende in Syrien, Libyen als Sammelplatz für Hunderttausende Menschen, die nach Europa einwandern wollen, massive Probleme im Bildungssektor, steigende Abwehrhaltung gegenüber Einwanderungswilligen, steigende Arbeitslosigkeit, steigende Staatsschulden, null Zinsen. Und von allen Seiten Forderungen, mehr Polizisten, mehr Lehrer, mehr Sozialarbeiter, mehr Ärzte und Pflegekräfte, mehr Geld für Wohnraum und Energiewende, mehr Geld für Bildung, mehr Geld für Wirtschaft und Landwirtschaft, mehr Geld für Familien und Pensionisten, mehr Geld für Entwicklungszusammenarbeit und Flüchtlingsbetreuung. Die Gesellschaft wird zerrissen, aber unkennbar. Das politische System blockiert, hilft, und von wenigen Einzelpersonen abgesehen, ratlos. Festgefressene Positionen werden vehement verteidigt. Die Glaubwürdigkeit politischer Positionen wird im Machtkampf der Institutionen beschädigt und die Akzeptanz des demokratischen Systems gefährdet. Gerade aus Sicht der jungen Generation kein ermutigendes Bild. Die bisherigen Rezepte versagen, neue sind unausgegoren, die Angst um den Arbeitsplatz greift weit um sich. Die Perspektive der Zukunft ist angstbesetzt. Und dann kommt der Gläubige, Wolfgang Matzal. Die Liturgie der Kirche und von Ostern vermitteln dem gegenüber Hoffnung. Selbst wenn die Gegenwart trifft und der Weg in die Zukunft unklar ist, kann die Gewissheit der Heilszusage tragen. dass nach dem Karfreitag Ostern kommt und nach dem Wehen der Dunkelheit neues Leben ins Licht tritt. Diese Zuversicht kann Kraft geben, schier übermächtige Zukunftsängste zu überwinden. Ich glaube, das ist ein starkes Wort in die heutige Situation unseres Landes hinein. Und ich bin sehr froh, dass du diese Mitteilung jetzt bekommst.